Ja, liebe Geschwister, auch ich darf euch noch mal ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und natürlich eine gesegnete Gemeinschaft wünschen unter seinem Wort. Im letzten Kapitel des Matthäusevangeliums, in diesem Kapitel 28, und zwar in den Versen 16 bis 20, wohlgemerkt, ist nicht der Predigtext, bekommen diese 11 Jünger, die ja da zusammen mit Jesus Christus da auf einem Berg da in Galiläa stehen, bekommen also von ihm einen enormen Horizont präsentiert. Wenn es nämlich dort heißt, darum geht hin, machet alle Völkern zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen, was ich euch geboten habe. Die Jünger bekommen also da etwas gesagt, ja, was über ihr normales menschliches Denken hinausgeht. Jesus Christus erweitert ihren kleinen Horizont um seine großartige Perspektive. Und was diesen Missionsbefehl betrifft, war es zunächst ja mal so, es betraf erstmal die Gemeinde, das Gemeindebild, was begann also Konturen anzunehmen. Und was sich dann so in den weiteren Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden entwickelte. Also das große Thema der letzten 2000 Jahre in dieser prophetischen Dimension. Und das Evangelium blieb eben nicht in Jerusalem, von wo es da seinen Anfang nahm. Es blieb auch nicht in den weiteren Stationen Judäa und Samarien, sondern es heißt bis an das Ende der Welt. Und hochinteressant zu lesen ist einmal die Missionsgeschichte so der ersten 3, 4 Jahrhunderte. Hochinteressant, da erfährt man nämlich unter anderem, dass es auch römische Soldaten waren, so merkwürdig, so irre das klingt, nicht die das Evangelium über die Alpen gebracht haben und somit das Evangelium auch zu dem Heidentum gekommen ist. Und wir können Gott nur dafür danken, dass es also so geschehen ist, dass wir jetzt wieder in unserem Land das Evangelium verlieren oder vielleicht muss man schon sagen, schon verloren haben, ist natürlich eine Tragödie, ist sicherlich auch ein anderes Thema, das heute nicht Gegenstand ist. Aber es war eben damals schon im Römischen Reich so, liebe Geschwister, dass damals schon die Armeen und das war ja auch so ein Zusammenschluss, so ein Konglomerat aus unterschiedlichen Schichten global, also verschoben wurden. Ja, und dass die dann, wie gesagt, über die Alpen kamen und irgendwann haben sich, was weiß ich, zwischen Baden-Baden und Köln niedergelassen, hatten dort ihre Garnisonen und einige von ihnen waren, wie es die Bibel sagt, Salz und Licht. In dem damals, ja, das muss man wirklich noch sagen, in dem damals finsteren, dunklen Germanien und Menschen kamen zum lebendigen Glauben. Also es ist faszinierend, mal diese Missionsgeschichte so der ersten 3, 4 Jahrhunderte zu lesen. Und nun ist es ja so, dass auch in der Bibel Christen erwähnt werden, ja, in den römischen Armeen. Nicht, das beginnt also mit dem Hauptmann von Kapernaum, auch wenn das eine Geschichte ist, die jetzt vor der Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi liegt. Aber wir wissen, was Jesus Christus über diesen Mann gesagt hat. Solch einen Glauben habe ich in Israel bisher noch nicht gefunden. Und wenn wir dann weitergehen und schlagen dann die Apostelgeschichte auf, dann stoßen wir auf den uns allen bekannten Hauptmann Cornelius, von dem es heißt, ich hoffe auch unser Cornelius, von dem es heißt, dass er ein gerechter, ein gottesfürchtiger Mensch gewesen ist, der auch ein hohes Ansehen in der Bevölkerung hatte, in der jüdischen Bevölkerung hatte und in dessen Haus, das erfahren wir ja, eine Erweckung stattgefunden hat. Und dann, wenn wir einige Kapitel weitergehen, da wird uns der Kerkermeister von Philippi erwähnt. Allerdings muss man hier sagen, man ist sich nicht ganz sicher. Man nimmt zwar an, das ist ein ausgedienter römischer Offizier, der dann diesen Posten da als Gefängnisaufseher in Philippi bekleidet hat. Also man weiß es nicht ganz genau, aber wie gesagt, ich habe ihn mal mit in die Liste aufgenommen. Und dann gibt es noch einen, liebe Geschwister. Und bei dem bin ich hängen geblieben. ich kam von diesem Mann nicht weg. Und dieser Mann hat mir etwas Schwierigkeiten bereitet bei den Vorbereitungen für die heutige Predigt. Ursprünglicher Predigttext war nämlich Matthäus 28, diese Verse 16 bis 20, die wir da oder wovon wir einen vorhin gerade erwähnt haben. Und wie das dann so ist, dann spreche ich auch mit meiner Brunhilde über die ausgearbeitete Predigt. Kann man das alles verstehen? Ist das logisch? Ist das verständlich? Gibt's da irgendwo einen Haken, irgendwo einen Fehler? Und dann sagte sie zu mir, also weißt du, mein lieber Peter, Auferstehung haben wir doch jetzt in den letzten Tagen, letzten Wochen haben wir doch viel gehört. Du hast doch mal vor einigen Tagen von diesem Centurio, von diesem Hauptmann unter dem Kreuz gesprochen. Versuch doch da mal eine Predigt. Ja, und was hat man also gemacht? Man hat also zunächst mal diese Predigt zu den Akten gelegt, erstmal. Meine Predigen kann man ja immer noch darüber. Und ich habe mich wirklich mal dran gegeben, über diesen Hauptmann unter dem Kreuz, über diesen Centurio zu reden. Und ich war, ehrlich gesagt, wirklich begeistert, wirklich hoch motiviert, nicht, was uns dieser Text wirklich zu sagen hat. Und darum soll es heute Morgen also gehen, um diesen Centurio, um diesen römischen Hauptmann unter dem Kreuz Jesu Christi. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, das hätte der Centurio nicht gedacht, als er an diesem besonderen Freitag am Passafest des Jahres 30 seinen Dienst begonnen hatte, dass er einmal ja in dem berühmtesten Buch der Weltgeschichte seinen Platz findet. Nie und nimmer wäre er wirklich auf diese Idee gekommen, dass er einmal in der Bibel landet. Und er hat es tatsächlich geschafft. Nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Denn alle synoptischen Evangelien berichten von diesem Hauptmann, nicht Matthäus, Markus und Lukas, gut, alle drei mit ihren kleinen unterschiedlichen Akzenten. Und ich denke, dass dieser Mann zunächst mal insofern wichtig ist, weil er zunächst mal ein neutraler Zeuge ist. Er war ja nicht zunächst mal pro oder contra Jesu Christi eingestellt. Man muss eigentlich sagen, eigentlich interessierte ihn das zunächst mal gar nicht, was da überhaupt ablief. Das war ihm also zunächst mal vollkommen egal. Erst im Nachhinein, so im zweiten Teil dieses ganzen Geschehens, wird er wirklich zu einem Bekenner Jesu Christi. Und worauf, jetzt mal noch kurz da einige Gedanken zu, worauf setzt also jetzt Matthäus, Markus und Lukas so ihre Akzente? Fangen wir mal hinten an. Bei dem Lukas. Lukas legt ja seinen Schwerpunkt darauf, dass Jesus Christus ein gerechter Mensch ist. Und so übermittelt er uns diesen Satz des Centurio nachzulesen, Lukas 23, Vers 47. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, fürwahr, dieser ist ein gerechter Mensch gewesen. Also Gottes Lob in Verbindung mit diesem Bekenntnis des Centurios. Markus hat einen anderen Akzent, nämlich der nennt uns diesen militärischen Ausdruck, Centurio, was nichts anderes heißt. Er war also sozusagen der Hauptmann oder der Chef über eine Soldatenabteilung von 100 Mann. Und Markus berichtet auch noch weiter, wie der Centurius da am Kreuz steht, alles genau beobachtet und sehr bewegt, sehr beeindruckt war von der Art und Weise des Sterbens Jesu Christi. Und er sprach dann, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so geschrien hatte und verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und bei Matthäus haben wir wieder einen anderen Akzent. Da ist es jetzt nicht nur der Hauptmann, sondern seine ganze Truppe. Er und seine Truppe, die das alles da mitbekommen und am Schluss dann sagen, in Matthäus 27, Vers 54, und das ist im Grunde genommen auch der Predigttext oder der Predigttext dieser Vers, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist also Gottes Sohn gewesen. Und wir wollen heute Morgen mal den Versuch unternehmen, sich aus diesem ganzen Geschehen, was sich da zwischen Donnerstagabend und Freitagabend ereignete, eine kleine Szene herauszunehmen, und zwar eben diesen einen Mann, diesen Centurio, diesen einen Vers 54 aus Matthäus 27. Nochmal, als aber der Hauptmann und die mit Jesus Bewachten das Erdbeben sahen, was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und wir wollen uns mal fragen, was diesen Centurio ja ausmacht, was diesen Centurio kennzeichnet. Drei Punkte, wie immer. Und ich denke, er war zunächst mal ein Mann, für den dieser, ja, diese besondere Freitag zunächst mal ein Tag war wie jeder andere auch. Dann zweitens, er war ein Mann, der allmählich merkte im Laufe des gesamten Geschehens, dass diese Hinrichtung für ihn keine normale Hinrichtung war, so wie er das in der Vergangenheit erlebt hat. Und drittens war er schließlich ein Mann, ja, und da kann man Gott wirklich nur von ganzem Herzen für danken, dass es für ihn schließlich ein Tag wurde, ja, der ganz besonders herausstach, der ganz besonders herausfiel, ja, der so total anders war als alle seine bisherigen Tage. Kommen wir also mal zu dem ersten Punkt. Wie gesagt, für ihn zunächst mal ein Tag, der wie jeder andere auch verlaufen ist. Liebe Geschwister, mal folgende Überlegung. Wenn jeder einmal so sein Alter betrachtet, sagen wir mal jetzt angefangen von den 20-Jährigen bis zu den noch nicht ganz 80-Jährigen, diese Bandbreite haben wir ja in etwa hier in unserer Gemeinde, dann hast du je nach Alter schon zwischen 7.000 und 30.000 Tage gelebt. Was würdest du sagen, wie viele Tage davon ja so ganz besonders herausstachen? Wo du jetzt in diesem Moment ganz spontan Datum, Ort, Inhalt, Emotionen benennen könntest. Ich denke, dass es da nicht allzu viele Tage geben wird. Tage, die wirklich, ja, wo man wirklich sagen kann, die fallen ganz besonders heraus, die stechen ganz besonders heraus, die sind wirklich so total anders wie all die bisher gelebten Tage. Ich denke, die allermeisten Tage, die waren so wie bisher jeder andere gelebte Tag. Ja, und ich denke, so war es auch zunächst mal bei dem Centurio. So war auch dieser besagte Freitag für den Centurio zunächst mal ein Tag, wie jeder andere auch. Nicht? Er machte ganz normal da seinen Dienst als Chef über diese 100 Soldaten. Und nach römischer Praxis war es damals so, dass bei einer Exekution, dass bei einer Hinrichtung immer ein Hauptmann zugegen sein musste. Und ich denke mal, er machte diesen brutalen Job der Hinrichtung nicht zum allerersten Mal. Und so schaute er auch an diesem Tage, an diesem besagten Freitag, schaute auch wieder in seinen Terminkalender und stellte fest, dass schon zwei Hinrichtungen für diesen Freitagnachmittag geplant waren. Nur diesmal gab es ein bisschen Aufregung, ein bisschen Aufruhr, gab es ein bisschen Stress, denn die jüdische Religionsbehörde nicht hatte von Donnerstag auf Freitag für eine Behörde recht schnell, hatte also da nochmal einen Prozess durchgezogen und ein drittes Todesurteil gefällt, das diesem Centurio überreicht wurde. Aber ich möchte mal sagen, ob der nun zwei oder drei hinrichtete, das machte für den Centurio damals keinen großen Unterschied. Und so marschierte er los in Richtung Golgatha, wahrscheinlich mit 12 Mann, für jeden hinzurichtenden Viere, das war damals auch so, römische Praxis. Und sie werden auch wahrscheinlich nicht gerade freundlich mit den Gefangenen umgegangen sein. Nicht? Und es fällt ja auf, da fällt ja einer ganz besonders auf, der schon relativ schwach ist, der nicht mehr in der Lage ist, diesen Querbalken zur Hinrichtungsstätte zu transportieren, nämlich unser Herr Jesus Christus. Und nun hatte man damals dieses Recht der Requiration, das heißt, dass man also ohne großes Nachfragen da irgendjemand aus den herumstehenden herausgreifen konnte und ohne Aufforderung hier jetzt in unserem Beispiel nicht sollte er diesen Querbalken zu tragen. Und das war damals, das wissen wir, war damals eben kein anderer als Simon von Kyrene. Und jetzt über das weitere grausame Geschehen brauchen wir also an dieser Stelle nicht zu berichten, ist auch nicht Gegenstand. Es ist ja übrigens auch ganz interessant, dass die eigentliche Kreuzigung in allen Evangelien ja nur mit einem Satz erwähnt werden, nämlich sie kreuzigten ihn. Mehr Details, mehr Farbe, mehr Ausschmückung, mehr Aktion, mehr Programm gibt die Bibel eben nicht dazu her. Und jetzt muss man sich mal so ein bisschen diese Situation vorstellen, nicht? Man muss sich mal ein bisschen so in diese Zeit versetzt denken, nicht? Da steht der Zenturio. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, man steht vor ihm, dann müsste man ihm doch sagen, nicht wahr, Zenturio, du hast doch überhaupt keinen blassen Schimmer, was hier da wirklich geschieht, was da hier wirklich abläuft. Wie, Zenturio, wie sollst du auch wissen, dass du ein Puzzleteil in diesem einzigartigen, ja, göttlichen Plan von Ewigkeiten vorherbestimmt. Wie sollst du das überhaupt wissen? Du hast überhaupt keine Ahnung, du hast überhaupt keinen blassen Schimmer, du hast ja auch überhaupt keine Informationsquelle. Und so wie der Zenturio braucht natürlich auch jeder Mensch Informationen, sonst bleibt nämlich das ganze Geschehen um Golgatha und alles, was damit zusammenhängt, auch weiterhin im Dunkeln. Und das lesen wir ja auch immer wieder im Neuen Testament, wenn es da heißt, Gott hat uns wissen lassen. Zum Beispiel Epheser 1, Vers 9, wo es heißt, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor festgesetzt hat in Jesus Christus. Also Gott teilt uns also mit, was er sich in Ewigkeiten oder von Ewigkeiten wirklich vorgenommen hat. Und der Apostel Petrus sagt es in seinen Briefen so, 1. Petrus 1, Vers 20, Christus ist zuvor ersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde. Es gab also einen Beschluss, liebe Geschwister, dass das Kreuz die Mitte der Heilsgeschichte ist und jeder Mensch dann die Möglichkeit hat, die Beziehung zum lebendigen Gott wieder in Ordnung zu bringen. Und dieser Beschluss galt auch dem Zenturio. Und so sollte eben an diesem besagten Freitag wirklich ein Plan ausgeführt werden, ja, der sogar den römischen Zenturio mit einschließt. Zenturio, weißt du das? Nein, kannst du gar nicht wissen. Du hast keinen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer. Aber ich denke, da wird etwas sichtbar, was der Apostel Paulus im Römerbrief gesagt hat, im Kapitel 5, Vers 8. Und das ist also dieser Vers, der da steht. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es war eben nicht so, nicht, dass der Mensch bittend um Hilfe vor Gott getreten ist, sondern genau das Gegenteil. Strotzend vor Selbstbewusstsein ist der Mensch seinen Weg als Sünder gegangen. Und unser Herr Jesus Christus hat trotzdem seinen vor alle Ewigkeit festgelegten Plan unbeirrt, hat er ihn wirklich weiter verfolgt. Und so steht auch eben über dem Zenturio, ja, liebe Geschwister, so steht auch über dem Zenturio dieses wundervolle Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 31, Vers 3, ich habe dich je und je geliebt. Das steht auch über dem Zenturius. Und man könnte ihn wieder fragen, Zenturio, weißt du das? Nein, das kannst du auch gar nicht wissen. Und weil eben auch bei für ihn zunächst mal jeder Tag wie der andere begann. Und dieses, ich habe dich je und je geliebt, das wird man im Grunde genommen noch weniger verstehen, wenn man sich wirklich mal den Menschen vor Augen hält. Ich meine, wenn man sich so rumschaut, ja, es gibt Nette, es gibt Sympathische, es gibt Anständige, es gibt Hilfsbereite, es gibt interessante Menschen und vieles mehr. Okay. Aber, liebe Geschwister, wenn man wirklich mal genauer hinschaut, wenn man wirklich mal sich die Nachrichten anhört, wenn man wirklich mal geschichtliche Fakten zur Kenntnis nimmt, wenn man wirklich Lebenserfahrungen macht, dann muss man doch wirklich sagen, was ist der Mensch für eine eigenartige, dem lebendigen Gott widerstrebende Kreatur? Und deswegen versteht man diesen Satz dann noch weniger, ich habe dich je und je geliebt. Aber so ist unser Gott. Und so steht es auch über dem Leben des Centurio. Und jetzt passiert da an diesem Kreuz etwas ganz Besonderes. Wir haben ja so zwei verschiedene Gruppen. Wir haben da einmal diese jüdische Haute-Volée, nicht zu, wozu auch die politischen und geistlichen Führer gehören, nicht die also froh sind, dass dieser Prozess noch relativ gut über die Bühne gegangen ist und die jetzt in aller Ruhe so in die Festtage, in das Passafest hineingehen können. Und die versprühen da auch noch ihren giftigen Hohn und Spott, indem sie also sagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, ja, das ist der Centurio da mit seinen Soldaten. Und von denen einer, oder ob sie jetzt alle gesagt haben, darum geht es jetzt nicht, aber von denen einer jetzt sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und liebe Geschwister, in diesem Moment oder in dem Augenblick des Sterbens Jesu Christi am Kreuz, nicht erkennen wir, dass die Begrenzung des Heils allein auf das jüdische Volk gesprengt wird. Ja, Jesus, der lebendige Gott, hat uns immer wieder wissen lassen, dass er in besonderer Weise zu uns gesagt hat, ja, ich bin zunächst mal in mein Eigentum gekommen. Das heißt, ich bin zunächst einmal für mein auserwähltes Volk gekommen. Aber die meinen haben mich mehrheitlich nicht aufgenommen. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt steht da einer, nämlich der Centurio, der also nicht zum auserwählten Volk gehört, und sagt am Ende des ganzen Geschehens tatsächlich Gottes Sohn. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und das sagt er ja nicht im Spott, sondern das sagt er in aller Ernsthaftigkeit. Und wir wissen, dass Jesus Christus am Kreuz im Psalm 22 gebetet hat. Und da heißt es zum Beispiel in Vers 28, es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden, inklusiv des römischen Centurios. Und kurze Zeit später erhält ein Amtskollege von ihm, von diesem Centurio, nämlich ein Hauptmann der italienischen Truppe da in Caesarea, Besuch. Und der Apostel Petrus übertritt dann als Jude die Schwelle dieses heidnischen Centurios, dieses Hauptmannes Cornelius. Und er erfährt dann, wie gesagt, eine Erweckung, erlebt dann eine Erweckung in dem Hause dieses Hauptmannes Cornelius. Und in der Apostelgeschichte 10, ab Vers 34, bekennt dann der Apostel Petrus, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und wir wissen, was der Apostel Petrus für diese Aussage verbal Prügel hat einstecken müssen. Gut, am Ende der ganzen theologischen Diskussion heißt es dann ein Kapitel weiter in Apostelgeschichte 11, Vers 18, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Tja, und wiederum müsste man den Centurio da sagen, Centurio, hast du wirklich eine Ahnung, dass du quasi in deiner Person da als Vertreter der heidenchristlichen Gemeinde stehst? Hast du überhaupt eine Ahnung davon? Nein, Centurio, du kannst keine Ahnung davon haben. Du weißt gar nicht, was da mit dir passiert. Das ist der erste Punkt. Und jetzt allmählich bemerkt der Centurio, dass diese Hinrichtung keine normale Hinrichtung ist. Irgendwie versteht er die ganze Welt nicht mehr. Auf jeden Fall, er hat den Eindruck, diese Hinrichtung ist wirklich keine normale Hinrichtung. Und man hat ja in der Vergangenheit auch viel über den Tod, über die Kreuzigung, über die Auferstehung Jesu Christi geschrieben, besonders auch im Spiegel. Und ein Journalist im Spiegel hat einmal geschrieben, eines lässt sich mit Sicherheit über die Kreuzigung Jesu Christi sagen, nicht, es handelt sich dabei um den berühmtesten Tod der Weltgeschichte. Ja, in der Tat. Ob man sich jetzt darüber freuen soll, weiß ich jetzt nicht, dass jetzt immer noch bis heute über den Tod Jesu Christi diskutiert wird oder gesprochen wird, dass man Filme zeigt, wie zum Beispiel die Passion Jesu Christi. Ja, ob man sich wirklich darüber freuen kann, ich weiß es nicht. Wenn man sich mal so die Interpretationen, die so im Laufe der Jahre darüber gemacht worden sind, fraglich, nicht? Die einen sehen diesen Film so mehr als Horrorfilm, nicht, und vergessen ihn dann wieder. Ja gut, die nächsten fassen ihn als einen fanatischen Justizirrtum auf. Andere sagen eventuell oder sind tief bewegt, wie sie dann immer so sagen, dass so ein edler, guter Mensch so auf diese Art und Weise sterben musste. Aber irgendwann gehen sie alle wieder zur Tagesordnung übrig. Aber was ich interessant finde und was bis heute so ist, dass gerade religiös geprägte Menschen sich immer und immer wieder daran ärgern, dass dieses Kreuz so penetrant in die Mitte gestellt wird und sagen, es gibt doch wirklich Wichtigeres über Jesus Christus zu sagen, als immer, immer nur auf dieses Kreuz hinzuweisen, sondern er hat doch so viel Gutes getan an den Menschen, er hat doch so viel gute Sätze gesagt, er hat doch so viel gute Sprüche gesagt. Warum muss man immer und immer wieder dieses Kreuz da in den Vordergrund stellen? Und ganz anders, liebe Geschwister, der Apostel Paulus. 1. Korinther 2, Vers 2. Da sagt er, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als Jesus, den Gekreuzigten. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als den Gekreuzigten Jesus Christus. Ja, und so wie damals für diesen Journalisten der Tod Jesu Christi kein normaler Tod war, ja, so war jetzt für den Centurio, der sicherlich zu diesem Zeitpunkt schon viele im Namen des Römischen Reiches da exekutiert hat, nicht? So war diese Hinrichtung für ihn jetzt auch keine normale Hinrichtung. Irgendwie kam er da nicht mit zu klar. Schon allein rein äußerlich wird er das teilweise gemerkt haben. Nicht plötzlich wurde es ja stockfinster über dem Hügel Golgatha. Nicht die Erde bebte. Felsrisse entstanden. Gräber oder einzelne Gräber gingen auf. Nicht der Vorhang im Tempel zerriss. Natürlich nicht von alledem wird er was mitbekommen haben. Ja, und dann hat er den hingerichteten Jesus Christus natürlich selbst gesehen. Nicht, und er war ja zutiefst bewegt von dem ersten Satz, den Jesus Christus am Kreuz sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da wird er sich gesagt haben, das hat noch kein Hingerichteter bisher gesagt. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er auch diese Szene da zwischen Jesus Christus und Johannes und Maria mitbekommen hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwie mitbekommen hat oder genau hingehört hat, dass einer der Mitgekreuzigten, ja, ich sag's mal, seinen Platz im Paradies von Jesus Christus erbat und er dann diese ja für ihn eigentlich nicht zu verstehende Antwort hörte, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder wie Jesus Christus diesem Psalm 22 da gebetet hat, egal was er jetzt davon verstanden hat. Und dann dieser Schlusssatz, nicht, es ist vollbracht. Und er hat ja auch alles Weitere mitbekommen. Nicht, er hat diesen Hohn und Spott, nicht der jüdischen Haute Volée mitbekommen. Nicht diese aufgewühlte jüdische Volksmenge, die da noch war. All die Herumstehenden, die Herumgaffenden, das hat er alles mitbekommen. Aber wie sollte der Centurio da diese Welt verstehen? Wie sollte er das wirklich verstehen? Das war für ihn keine normale Hinrichtung und ich weiß nicht, ob er sich die Frage gestellt hat, wer deutet mir diese Zeichen, die ich da alle äußerlich da so gesehen habe? Wer deutet mir diese Zeichen? Nicht, das ist so, liebe Geschwister, als wenn du da einige Krankenwagen da irgendwo siehst, siehst eine Polizeiabsperrung, irgendwo qualmt aus einem Gebäude, tragt Feuer oder Rauch, die Menschen laufen aufgeregt hin und her, du weißt zwar, du hast so im Gefühl, da stimmt was nicht, aber jetzt brauchst du einen Informanten. Jetzt brauchst du einen Insider, der dir genau sagt, was da passiert ist. Und so eben auch hier bei dem Centurio. Liebe Geschwister, woher sollte der Centurio auch wissen, dass kein Anliegen oder kein Geschehen im biblischen, ganzen biblischen Kontext so vielfältig und klar gedeutet worden ist, wie das Geschehen da auf Golgatha? Woher sollte der Centurio das wissen? Das ganze Alte Testament, wir wissen, es ist voll von Hinweisen auf Jesus als das Opferlamm, nicht Psalm 22, Jesaja 53. Er hatte auch keine Ahnung vom Alten Testament überhaupt nicht, geschweige denn von anderen Stellen nicht. Wir wissen Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber. Johannes 1, Vers 29, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Oder in Matthäus 20, Vers 28, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Woher sollte er das alles wissen? Woher sollte er das alles wissen? Woher sollte der Centurio wissen, liebe Geschwister, dass, wenn die Erde anfängt zu beben, nicht Gott ganz nahe ist? Wir wissen das immer wieder aus dem Alten Testament, wenn die Erde bebte, war das ein Zeichen der Präsenz Gottes. Nicht Elia, Mose haben das alle erlebt. Woher sollte der Centurio wissen, dass, wenn die Finsternis hereinbricht, so wie es damals geschehen ist, es ein Zeichen des Kampfes ist? Und als Jesus Christus am Kreuz hing, nicht, da fanden dann Kämpfe statt mit den Mächten der Finsternis. Woher sollte der Centurius wissen, als der Vorhang im Tempel zerriss, Gott damit zeigte, dass jetzt der Weg frei wurde? Hebräer 10, Vers 20 lesen wir, weil wir denn nun, liebe Geschwister, durch das Blut Jesu Christi die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Woher sollte der Centurius das alles wissen? Und trotzdem, und damit kommen wir zum letzten Punkt, liebe Geschwister, und trotzdem war es für den Centurio am Ende des ganzen Geschehens ein Tag, der wirklich total herausragte, total anders war, wirklich in ganz besonderer Weise für ihn herausstach. Und wir können Gott immer wieder dafür danken, dass er das nicht nur bei dem Centurio macht, sondern auch bei vielen, vielen anderen Menschen. Als Petrus gesagt hatte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, antwortete ihm Jesus Christus, selig oder glücklich bist du, Simon, Jonas, Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und genauso, liebe Geschwister, auch bei dem Centurio. Es konnte ihm kein Mensch offenbart haben, sondern nur der Vater im Himmel, nur der lebendige Gott. Ein Licht ging ihm auf, das von einer ganz anderen Welt kam. Nicht? Und das, ja, das ist das Wunder, das ist wirklich das Wunder des Glaubens. Denn er hatte ja überhaupt keine Ahnung von den Verheißungen Gottes, überhaupt nicht. Und ich musste da so an diese Worte Jesu denken, wo es da an einer Stelle heißt, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Wilhelm Busch, den wir ja auch alle kennen, hat in seiner Auslegung an dieser Stelle gesagt, ich zitiere, entweder geschieht nichts in euch, und dann weiß ich auch nicht, was eure toten Herzen retten könnte. Oder es geht euch im Anblick des Gekreuzigten das große Licht auf und ihr fasst es. Ja? Entweder geschieht nichts in euch und dann weiß ich auch nicht, was eure toten Herzen retten könnte. Oder es geht euch im Anblick des Gekreuzigten das große Licht auf und ihr fasst es. Und liebe Geschwister, das ist es. Das ist auch, was der Centurio uns da also mitgeben will für alle Menschen. Es ist ganz entscheidend, wann ein Mensch sein Bekenntnis gegenüber dem Sohn Gottes ablegt. begreift er und bekennt er wie der Centurio bereits hier auf Erden, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Oder legt er sein Bekenntnis erst nach seinem irdischen Tod ab, wenn ihm nichts anderes übrig bleibt? Philipper 2, Vers 10. Dass in den Namen Jesu sich beugen müssen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und das ist für den Ausgang eines jeden Menschenlebens ganz entscheidend. Wann lege ich mein Bekenntnis ab? Ich kann es auch nach meinem irdischen Tod ablegen, aber dann bleibt mir nichts anderes übrig. Aber dann ist, wie man so sagt, der Zug abgefahren. Ja, dieser Centurio, ich habe mich gefreut, dass ich mich da reingekniet habe. Ich habe, glaube ich, das von 11 Uhr bis nachts 2, 3 Uhr habe ich das gemacht. Aber es hat mir Freude gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Geschichte hat mich irgendwie fasziniert. Nicht wie Gott das macht, diesen römischen Hauptmann, nicht der doch wirklich schon wie oft diesen brutalen Job da durchgeführt hat, der wahrscheinlich kaum eine Regung zeigte. Und viele haben sich Gedanken gemacht über diesen Centurio. Man hat versucht, da vieles hineinzudeuten. Größten Teil kannst du abhaken. Man hat sich zum Beispiel die Frage gestellt, ob und welche Folgen dieses Bekenntnis für den Centurio gehabt haben könnte. Gerade so dienstrechtlicher Art. Aber ich denke, dass das dem Centurio damals vollkommen egal war. Der war jetzt nicht mehr von Rom abhängig, der war auch nicht mehr als abhängig, der war auch nicht mehr gefühlsabhängig, der war auch nicht mehr von seiner Biografie abhängig. Wer weiß, wie viel Ehrenzeichen oder wie viel Orden der schon bekommen hat, sondern er war jetzt wirklich nur noch von einer Person abhängig, nämlich von Jesus, dem Gekreuzigten. Und erlangte dadurch eine Freiheit von völlig anderer Qualität. Er fragte jetzt nicht mehr, was nützt mir das oder was tun die anderen alle, sondern, ja, was will der Herr von mir? Und liebe Geschwister, vielleicht, ich weiß es nicht, mich würde es hoch interessieren, vielleicht werden wir in der Ewigkeit noch die spätere Geschichte dieses Centurios erfahren. Ich weiß es nicht, ob Gott das macht, aber interessieren würde es mich. Denn wir erfahren ja nicht viel über ihn. Wir haben ja nur diesen einen Vers von ihm, mehr haben wir nicht. Zwar mit einem enormen Bekenntnis, was er da ablegt. Aber mich würde es mal interessieren, wie die spätere Geschichte dieses Hauptmannes, dieses Centurios verlaufen ist. Vielleicht noch ein letzter Gedanke zu dem Bekenntnis dieses Centurios. Ein Chorleiter sagte einmal, dass er neben einer Person saß, die eine gute, aber noch ungeübte Stimme hatte. Er sagte weiterhin, dass diese Person für ihn ganz interessant war, weil diese Person etwas hatte, eine Stimme hatte, die noch ausbaufähig war. Wisst ihr, und so kommt mir dieser Centurio vor mit seinem Bekenntnis. Er hat es schon mal ausgesprochen. Er hat es schon mal sozusagen eingeübt, wenn auch nicht ganz sauber. Denn wir wissen ja, in dem Tempus, in dieser Zeitform hat er sich ja vertan. Es sollte ja nicht heißen, dieser ist Gottes Sohn gewesen, sondern wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Aber er hatte schon mal seine Stimme erhoben für Jesus Christus, er hatte schon mal seine Stimme eingeübt. Er hatte etwas, ja, was noch ausbaufähig ist. Er hatte etwas, wunderbar. Und das können wir wirklich von diesem Centurio mitnehmen, dass auch weiterhin Jesus Christus für uns wirklich Gottes Sohn ist und dass er eben nicht, wie für viele Menschen eben, was weiß ich, ein netter Freund, ein Berater oder ein Humanist oder ein Orientierungspunkt für irgendwelche religiösen Fragen, sondern dass auch wir weiterhin anderen gegenüber ganz klar Jesus Christus bekennen und in jeder Situation ganz klar wirklich auf unseren Herrn Jesus Christus setzen. Ja, liebe Geschwister, das war der Centurio, der Hauptmann unter dem Kreuz Christi, bei dem anfangs aus einem Tag, wie jeder andere, schließlich ein Tag wurde, ja, der ganz besonders herausstach. Ja, das war der Centurio, dieser Hauptmann unter dem Kreuz Christi, der anfangs keinen blassen Schimmer hatte, der die Welt überhaupt nicht in diesem Moment verstand, aber dem schließlich ein ganz großes Licht aufging und der fortan seine Stimme für seinen neuen Feldherrn, ich sag's mal so in dieser Militärsprache, einübte. Ja, also wie gesagt, ich habe es nicht bereut, mich intensiv mit diesem Centurio zu befassen. Ich meine, er ist auch eine Person, ja, die eben halt nicht ganz so diesen Bekanntheitsgrad hat wie der Hauptmann zu Kapernaum oder der Hauptmann Cornelius oder dieser Kerkermeister von Philippi, der nicht so in Erscheinung tritt, der zwar mit diesem Satz, wahrlich dieser ist Gottes Sohn, ja, schon eine gewisse Berühmtheit vielleicht erlangt hat. Also es war schon hochinteressant, sich mit diesem Mann da intensiv zu befassen. Und ich möchte zum Schluss noch mit uns beten und wenn es möglich ist, wollen wir uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wir möchten dir so von Herzen danken, dass du in diese Welt gekommen und für uns gestorben bist, dass du unsere Schuld vergeben hast und wir wirklich mit dir in alle Ewigkeit leben können. Und jetzt möchten wir dich so herzlich bitten, dass dieses Wunder geschieht, was schon immer geschehen ist, dass du in Menschenleben hineingreifst, hineintrittst und erleben dürfen, wie aus ganz normalen Tagen deine Tage werden. Ja, du kennst uns, Herr Jesus Christus, und du weißt, wie wir uns daran freuen, dass wir diesen Tag hatten, der wie eben kein anderer Tag war. Aber du kennst eben jetzt auch die, für die wir dich wirklich bitten, dass du ihnen auch diesen Tag schenkst, ja, der wie eben kein anderer Tag war, der eben so besonders herausstach, der total anders ist, Herr Jesus Christus. Und so geben wir dir alle Ehre und loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen.